Am Anfang ist ja durchaus der Widerstand erstmal da. Das ist eine Veränderung. Das ist auch unter Umständen funktioniert die Technologie auch in den ersten Schritten noch nicht so, wie ich möchte und so weiter. Aber was wir im Laufe der Jahre gesehen haben, ist, dass die NPS-Scores, also wirklich die Zufriedenheitsscores mit HR als internem Service durch diese Umsetzung signifikant gestiegen sind.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Hardy Gröger von IBM. Er ist dort Director Software Technical Sales in DACH und wir reden über Gen AI Einsatzfelder im Unternehmen am Beispiel der IBM. IBM ist ja Technologielieferant hier und mich hat aber interessiert, was macht denn die IBM selber damit? Und wir hören spannende Beispiele aus dem Customer Service, aus der HR-Bereich, wo das schon am längsten läuft und aus der internen IT und können da ein bisschen ableiten, was eigentlich möglich ist und auch die ersten Schritte in Richtung Agentic AI hier hören. Zum Abschluss reden wir noch ein bisschen über die Frage, wo sich Gen AI in 2025 hinbewegen wird in Unternehmen. Mit der Frage, bleiben wir eigentlich hängen, da wo wir sind, bei vielen eigentlich in Prototypen, in kleinen Insellösungen oder schaffen wir jetzt den Durchbruch bei vielen Unternehmen, das skaliert in die Breite zu bringen? Seid gespannt auf die Antworten von Hardy. Viel Spaß mit der Folge.
Hallo Hardy.
Hallo Carsten.
Schön, dass du wieder dabei bist. Hardy, gleich die gute Nachricht zum Beginn. Wir hatten jetzt ja einige Folgen aufgenommen im Jahr 2024. Alle im Gen AI-Kontext und alle, insbesondere die Folge Gen KI im Unternehmenskontext, war oder gehörten zu den am häufigsten gestreamten Folgen des Jahres. Insofern herzlichen Glückwunsch.
Na wahr.
Und es ist auch wirklich immer interessant und spannend mit dir, deshalb lade ich dich auch so gerne wieder ein. Und jetzt haben wir eben im Unternehmenskontext gesprochen, wir haben AI Governance besprochen, wir haben Open Source für Data Analytics und Gen AI besprochen, also haben schon, glaube ich, viele interessante Facetten hier quasi ausgeleuchtet. Und ich dachte mir, für heute machen wir mal was ein bisschen anders. Und zwar, ihr seid ja auch Technologieanbieter und jetzt wollte ich dir mal die Frage stellen, nutzt ihr das eigentlich auch intern? Also sozusagen, ja, das, was ihr so predigt oder für andere anbietet, wie sieht denn das eigentlich intern aus? Macht ihr das auch selber?
Das ist natürlich eine absolut berechtigte Frage. Das machen wir in der Tat und nicht notwendigerweise nur mit Gen AI, aber mit den Technologien der letzten Jahre hat die IBM da sogar ganz bewusst auch eine Tugend draus gemacht, eben zu sagen, hey, wir sind ein fast 300.000 Mann starkes Unternehmen. Da gibt es jede Menge Potenziale, Technologien einzusetzen und dementsprechend gibt es durchaus mittlerweile auch eine Reihe von, wir nennen sie Client Zero, also wirklich so der allererste Ansatz, die Dinge zu verproben, eben im Haus zu machen. Und da gibt es insbesondere auch im Gen-AI-Umfeld eine ganze Reihe von Sachen, über die wir sprechen können.
Ja, super. Vielleicht erstmal so ein Überblick. Also in welchen Bereichen nutzt ihr das?
Also ich meine, wir haben natürlich über verschiedene Wege, sage ich mal, für uns ein Stück weit die großen Spielfelder abgesteckt. Also wir haben natürlich intern geschaut und haben geschaut, wo sehen wir Potenziale, um Mehrwerte, um Effizienzen zu schaffen. Wir haben natürlich auf Berater und Analysten zurückgegriffen. Wir haben mit unseren Kunden gesprochen und haben daraus auch ein Stück weit sowohl die interne Nutzung als auch die externe Portfoliosteuerung ein Stück weit gemacht. Die drei großen Felder, die wir für uns rauskristallisieren, sind als erstes sicherlich das ganze Thema Customer Experience. Also wo kann ich rund um Customer Service, um Marketing, also wirklich um Schnittstellen mit Kunden herum, mit AI und auch mit Gen AI entsprechend Mehrwerte schaffen oder bessere Effizienzen hinbekommen. Das andere ist der schöne neudeutsche Begriff Digital Labor, also so ein Stückchen, wie arbeiten wir denn halt eigentlich heute und morgen? Also wo können wir Prozesse sein, es die Personalabteilung, die HR-Bereiche, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Bereich, über den wir auch ein bisschen tiefer sprechen sollten. Procurement, Supply Chain Management, also es gibt so viele Bereiche, in denen wir eben reingeschaut haben und gesehen haben, hey, da stecken definitiv Mehrwerte drin. Und das dritte große Feld ist, ich nenne es jetzt mal rundherum IT Operations, wobei es nicht nur auf die Operations-Seite, sondern sicherlich eben auch auf die Applikationsseite abzielt. Also Applikationsmodernisierung und Entwicklung, IT-Operations und in dem ganzen Umfeld. Also das sind so ein bisschen die drei großen, sage ich mal, Spielfelder, die sich eine IBM sowohl intern als auch für unser Produktportfolio auf die Fahnen geschrieben hat.
Okay, spannend. Welches davon ist am längsten im Einsatz?
Am längsten im Einsatz würde ich wahrscheinlich sogar sagen das HR-Thema. Mhm. Das HR-Thema greift wirklich auf eine relativ lange Historie zurück, weil man sogar ein Stück weit auch so, ich sag mal, den Technologiewandel damit gelebt hat. Ne? Das hat angefangen mit einfacher Informationsbereitstellung über einen Chatbot, also das typische Q&A-Szenario. Ich habe Fragen zu Personalverfahren, zu Betriebsvereinbarung, zu sonst irgendwie was und muss es mir nicht selber zusammensuchen, sondern kann es eben über einen Chatbot erfragen und hat sich von da aus dann kontinuierlich weiterentwickelt.
Okay, seit wann habt ihr das? Also wann waren da so die Anfänge?
Also das ganze Ding heißt bei uns heißen alle diese Systeme, die wir da entwickelt haben, Ask XYZ, also das heißt dann jetzt in dem Umfeld eben Ask HR. Und Ask HR, ich müsste es genau nach, aber ich würde jetzt sagen, das war sicherlich so nah an die 10 Jahre langsam kommen. Mit diesen ersten Schritten, das waren klassische dialogorientierte Chatbots etc., die dann auf entsprechende Snippets zurückgreifen konnten etc. Und das sind inzwischen wirklich, kannst du sagen, Agentic Systems. Also da geht's wirklich ins Eingemachte, was die schon alles an Automatisierung machen.
Okay, ich meine, Agentic AI ist ja eigentlich, glaube ich, der Trend für 2025, würde ich mal behaupten. Ich habe so den Eindruck, in den USA wird schon deutlich stärker diskutiert als hier bei uns. Aber es kommt. Wir haben ja das beim Data Festival online schon mal angeteasert. Beim Data Festival im März wird sicherlich auch eine große Rolle spielen. Und das ist ja nach meinem Verständnis jetzt vor allem mal die Kombination von verschiedenen Modellen oder verschiedenen Interaktionsmöglichkeiten und mit dem Ziel dann aber auch Prozesse ganzheitlicher entweder ausführen zu können oder unterstützen zu können. Aber eben weg von quasi einem singulären Modell, was mir jetzt vielleicht eine Vorhersage gibt oder eine Möglichkeit, was ich einen Text zu verbessern oder so, hin zu sagen, okay, Prozess, vielleicht sogar End-to-End, aber zumindest ganze Prozessstücke abzubilden. Wenn das so ist, dann würde mich mal interessieren, vielleicht im HR, vielleicht hast du da ein Beispiel für uns, wie das dann konkret aussehen könnte.
Also was Ask HR umsetzt, und wir können ja mal ein bisschen auf die Historie gucken. Also wie gesagt, so Phase 1 war sicherlich erstmal grundsätzlich die Idee HR-Informationen. Und die können ja auch beliebig umfangreich sein und auch beliebig schwierig sein. Erstmal grundsätzlich diese Informationen bereitzustellen, vielleicht auch noch die Dinge zu automatisieren, wenn es darum geht, ich komme jetzt mit den Informationen nicht weiter, ich muss dann jetzt doch mal ein Ticket erstellen, ich muss mit jemandem von HR unmittelbar sprechen und so weiter. Das waren so die ganz frühen Schritte. Such dir deine Informationen selber, wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du darüber den Eingangspunkt finden, um HR eben auch zu kontaktieren. Das hat schon mal durchaus die Durchlaufzeiten für Tickets reduziert. Das hat die Anrufzahlen reduziert etc. Also das hatte durchaus schon so positive Effekte, dass es eben auch die Rechtfertigung für weitere Entwicklung gegeben hat. Weitere Entwicklungen waren dann wirklich die Integration von Transaktionen. Also wenn ich als Vorgesetzter in der IBM, als Secondliner sowohl jetzt für meine Direktberichtenden als auch für Mitarbeiter Dinge entsprechend umsetzen muss, kann ich in den ersten Jahren konnte ich schon einfache Transaktionen wie einen Transfer von Mitarbeitern etc. unmittelbar aus dieser Chatbot-Schnittstelle wirklich auch triggern. Das heißt, der Chatbot war dann in der Lage, sozusagen sich die notwendigen Informationen abzuholen, die kurz bestätigen zu lassen, dass du dabei jetzt auch nicht entsprechende Datenqualitätsprobleme erzeugst und daraus aber die Transaktionen dann im Zielsystem wirklich auch direkt anzutriggern. Also das waren durchaus schon die ersten Schritte und da bewegen wir uns jetzt so irgendwie, das hat so vor 3-4 Jahren angefangen. Das ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir eine komplette Orchestrierungsebene dazwischen gesetzt haben und diese Orchestrierungsebene uns eben in die Lage versetzt, wirklich über Adapter auf Zielsysteme zuzugreifen, im HR-Umfeld so die typischen Verdächtigen, die man halt in großen Unternehmen wieder vorfindet, die dann schon unterstützt sind und wofür dann eben auch die Endpunkte direkt integriert werden können und dann eben über die natürlich sprachliche Schnittstelle zur Verfügung gestellt werden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir sukzessive mehr und mehr solcher HR-Transaktionen, sage ich jetzt mal, in der Schnittstelle zur Verfügung stellen konnten. Und für mich ist es mittlerweile so, dass ein Großteil der typischen HR-Tätigkeiten, du guckst irgendwelche persönlichen Daten für einen Mitarbeiter nach, du machst einen Transfer, du machst eine Promotion etc., Dafür brauche ich in kein Zielsystem mehr gehen. Das kann ich alles über diesen Ask HR Layer machen. Und wenn wir jetzt in Richtung Agentic, dann hast du natürlich eben genau den Punkt, dass du ja, du hast verschiedenste Dinge. Du brauchst mal ein Modell für eine Zusammenfassung. Du brauchst mal ein Modell, um Inhalte zu generieren für eine Arbeitszeugniserstellung und so weiter und so fort. Und das Ganze natürlich sowohl vom Orchestrierungslayer, und wenn wir jetzt über Agentic Systems sprechen, dann kommt es natürlich auch darauf an, wie weit gehe ich. Also Agentic Flows, in denen ich ein Stück weit noch vordefiniert habe, welche Dinge, welche Schritte möglich sind, bis hin zu selbstständigen Agentic Systems, die dann selbst entscheiden, okay, was ist das richtige Werkzeug etc., ist ja noch eine relativ große Spielwiese. Und Ask HR geht halt wirklich also so weit, dass die Agentic Flows da drin für die Sachen sind relativ umfangreich implementiert. Und sind übrigens auch verfügbar für Kunden. Also wir haben das, was wir in unserer Umsetzung gelernt und umgesetzt haben, als Templates für IBM-Technologie zur Verfügung gestellt, sodass ich also damit auch in der Lage bin, so etwas in einem anderen Unternehmen mit weniger Aufwand, weil es eben unsere Learnings und unsere Vorgehensweisen entsprechend enthält, umzusetzen.
Super, interessant. Und technische Umsetzung? Ist das ein LLM oder wie?
Vor zehn Jahren wahrscheinlich noch nicht,
aber heute vielleicht schon.
Wir müssen ein paar Produktnamen natürlich jetzt mal in die Welt schmeißen dann, aber also das ist als unmittelbare Chat-Schnittstelle ist das Watson X Assistant. Und damit eben die Möglichkeit, sowohl dialogbasiert als auch eben über freie Dialoge entsprechend erstmal sprachbasiert die Schnittstelle zu schaffen. Der Orchestrierungslayer dahinter ist das, was wir als Produkt Watson X Orchestrate nennen. Also das ist eben genau dieses System, was es mir erlaubt, Flows und Prozesse teils zu modellieren, teils wirklich aus dem Kontext entsprechend abzuleiten und dann gegen Endsysteme zu integrieren. Und das bringt die Adaptoren mit und so weiter und so fort. Und dann habe ich natürlich für die verschiedenen Aufgabenstellungen verschiedene Modelle. Und wenn du dich an unsere Folge über Gen AI im Unternehmenskontext erinnerst, dann habe ich damals ja eben dafür plädiert, dass ich eigentlich immer eine Bibliothek von Modellen brauche, unterschiedliche Modelle, insbesondere da, wo ich Modelle in einen bestimmten Unternehmenskontext, sage ich mal, einbringen möchte und auch effizienter machen möchte, sie auch tunen können möchte etc. Das heißt, hinter Ask HR stecken verschiedene Large Language Modelle für die entsprechenden Themen, wo die notwendig sind. Und die sind teilweise auch explizit getuned für den HR-Kontext oder sogar für einen IBM-spezifischen Kontext.
Okay, interessant. Also das war der HR-Teil. Hat das mal jemand gemessen, wie sagen wir mal so Produktivitätsfortschritte, Zeitersparnis?
Wie gesagt, das Ding ist nicht jetzt 3 Wochen alt, sondern das ist über viele, viele Jahre gewachsen. Und dann, das kennst du selber, in einem Unternehmen kann ich so ein Projekt nur fortführen, wenn ich eben auch aufzeigen kann, dass es die versprochenen Vorteile auch gebracht hat. Also inzwischen läuft bei uns, ich müsste lügen, wenn ich jetzt die genaue Mitarbeiterzahl, aber ich sage jetzt mal irgendwo, wir sind jenseits der 250.000, 280.000 Mitarbeiter weltweit. Und wir haben auf Ask HR jährlich ungefähr 10 Millionen Interaktionen. Also, das können Dinge sein wie Mitarbeiter stellt Urlaubsantrag etc., also wirkliche, sage ich mal, Mitarbeiter-End-User-Nutzung, das kann Management-Nutzung sein etc. Wir haben ungefähr 750.000 automatisierte Transaktionen, die da drüber laufen im Jahr. Also das sind wirklich große Zahlen, wenn du dir das überlegst. Wir haben knapp 40% von dem, sage ich mal, operationalen Budget in HR, also das, was früher für viele Telefonate und für sonstige Dinge an Zeit und damit eben auch, sage ich jetzt mal, an Ressourcen draufgegangen ist, haben wir einsparen können. Und heute laufen roundabout 90%, etwas mehr als 90%. Bei den Mitarbeitern sind mehr als 90%. Bei den Managern geht es so knapp über die 90, wirklich über Ask HR. Und nur in sehr komplexen Fällen gehen wir dann in die Ticketgenerierung und haben eine unmittelbare Auseinandersetzung dann mit der HR-Teil. Und gleichzeitig, also ich sag mal, was ich spannend fand, ist, am Anfang ist ja durchaus der Widerstand erstmal da. Das ist eine Veränderung, das ist auch unter Umständen funktioniert die Technologie auch in den ersten Schritten noch nicht so, wie ich möchte und so weiter. Aber was wir im Laufe der Jahre gesehen haben, ist, dass die NPS-Scores, also wirklich die Zufriedenheitsscores mit HR als internem Service durch diese Umsetzung signifikant gestiegen sind. Also die sind aus, sage ich mal, 15, 20 NPS-Score auf über 70 gestiegen in den Jahren, in denen wir das weiter umgesetzt haben. Weil es halt wirklich auch jedem Einzelnen wirklich Zeit erspart, ne? Anstatt jetzt ein Ticket zu warten und da erst in einer entsprechenden Prozessschleife zu hängen.
Ja, nee, super. Du hast ja drei Bereiche genannt. Ein weiterer war IT, IT Operations, also quasi eure interne IT, die letztendlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützt. Was macht ihr da mit GenAI?
Auch verschiedene Sachen. Ich habe ja gesagt, wir haben so ein bisschen dieses Ask XYZ Label eingeführt. Also es gibt natürlich einen Ask IT, in dem ich jetzt je nach Plattform, wir unterstützen verschiedene Desktop-Plattformen, sowohl Windows-Systeme als auch sehr viel Mac. Und dementsprechend kann ich meine typischen Fragen mir nicht nur zusammensuchen, sondern entsprechend auch über so eine Schnittstelle dann recherchieren und entsprechende Antworten kriegen. Spannenderes Szenario aus meiner Sicht und einfach auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit an Einsatzszenarien ist wirklich rund um IT-Automatisierung. Was wir festgestellt haben, sowohl für uns selbst, aber eben auch mit vielen unserer Kunden. Also ich meine, IBM verfolgt seit vielen Jahren eine Hybrid-Cloud-Strategie. Heißt, wir wissen, dass viele unserer klassischen Kunden eben einen gewissen Anteil an IT doch on-premise behalten wollen, müssen, was auch immer der Beweggrund ist, aber eben doch größere Bestandteile eben auch in eine oder mehrere Public Clouds verlegen. Dadurch habe ich ja gleich eine ganz andere Komplexität auch in meiner Gesamtlandschaft drin. Und wenn ich mir dann überlege, wie schnell heutzutage durch entsprechende Frameworks, Plattformen etc. neue Applikationen entstehen in den Fachbereichen etc., haben wir halt einfach gesehen, dass sowohl unsere Kunden als auch wir selbst mit dieser Anzahl der Applikationen, mit den verschiedenen Tools, den Lifecycles, die hinter jeder einzelnen Applikation, wenn nicht alles weitestgehend standardisiert ist, dahinter steht, so eine Komplexität entsteht, dass die IT-Operations als Gesamtbild wirklich immer komplexer wird. Und was wir versucht haben zu adressieren, sind im Endeffekt auch ein Stück weit da selber drauf, in Anführungsstrichen gestoßen worden, weil wir einfach in die Probleme gelaufen sind. Wir haben sehr komplexe Entwicklungsumgebungen gehabt mit vielen tausend unterschiedlichen virtuellen und physikalischen Maschinen etc. Und wir haben gesehen, wie viel Zeit wir zum Beispiel darauf verwandt haben, CVEs, also Common Vulnerabilities und Exposures, überhaupt zu handhaben. Du kriegst irgendwo eine Meldung, oh, hier gibt's ein mögliches Problem. Und dann stehst du da, okay, wo in meiner Landschaft betrifft mich das denn überhaupt? Und wenn es mich betrifft, wie schlimm ist denn der eine CVE im Vergleich zum anderen CVE? Also wen sollte ich denn vielleicht als erstes adressieren? Wer trifft mich denn mehr und so weiter? Das war für uns ein Ansatz, um viele Dinge, die wir beiden in den vergangenen Folgen diskutiert haben, ein Stück weit auch mal im Gesamtbild zu adressieren. Also ich habe auf der einen Seite die Notwendigkeit, meine komplexe Umgebung zu verstehen. Also erstmal abzubilden, was habe ich denn im Sinne einer Bill of Material in meiner Umgebung. Mir reicht das aber gar nicht mehr, wenn ich nur weiß, welche Bausteine ich an Infrastruktur und an Verknüpfungen habe, sondern ich brauche ja eine Kontextsicht daraus. Ich brauche eine Sicht darauf, meine Applikation, Personalwesen. Wo in diesem Konglomerat bewegt die sich denn? Welche Komponenten sind denn jetzt betroffen, wenn ich über den Applikationskontext nachdenke? Das abzubilden war ein Ansatz, den wir intern begonnen haben und auch mittlerweile in ein Produkt gegossen haben. Und gerade dieses Thema CVE als ein erstes Szenario auch wirklich mal zu implementieren. Das heißt, das System unterstützt uns dabei, Applikationen im Kontext in dieser Gesamtlandschaft darstellen zu können. Und dann in dem Kontext, wenn wir jetzt entsprechende CVEs bekommen, und das sind viele tausend, die wir als Softwareproduzent und als großes Unternehmen da entsprechend dann reinbekommen, welche haben welchen Impact? Welche sollte ich als erstes angehen? Das Ganze wirklich dann wiederum über AI und Gen-AI zu unterstützen, also Gen-AI, um diese CVEs textuell zu durchdringen, AI, um ein Scoring, ein Ranking umzusetzen etc., um daraus dann abzuleiten, hey, kümmere dich mal bitte zunächst um die und erzeuge unter Umständen sogar die Tickets direkt und so weiter und so fort. Das waren erste Ansätze, die wir hier umgesetzt haben. Das ist inzwischen sehr viel umfangreicher geworden und auch in ein Produkt gegossen worden, nennt sich IBM Consult.
Gibt es noch andere Anwendungsbereiche im IT-Kontext?
Also andere Anwendungsbereiche, die wir jetzt in dem Kontext auch explizit abbilden, sind, ich sage jetzt mal ganz handhabbare, Certificate Handling. In so einer großen, wenn ich schon diese Landschaftssicht habe und den Kontext habe von Applikationen, Hauptursache würde ich immer noch behaupten, für viele Applikationsausfälle und Serviceausfälle sind Certificate, die expired sind. Also über die Gesamtlandschaft mal zu sehen, hey, meine Certificates, die unterwegs sind da und da im Einsatz, haben die und die Expiration Dates, proaktiv darauf reagieren zu können und nicht zu warten, bis das nächste Ding ausfällt. Compliance, Riesenthema. Riesenthema, in dem jetzt eben auch dann GenAI eine spannende Rolle spielt, weil ich eben die Dokumentation seines NIST-Spezifikationen etc. ganz anders durchdringen kann und dann wiederum im Applikations-Lifecycle und in der Gesamtlandschaft beurteilen kann, okay, wo betrifft mich das? Wo muss ich das entsprechend berücksichtigen, um die Compliance gleich von Anfang an entsprechend zu berücksichtigen? Software-Komponentenanalyse. Welche Komponenten sind in der Umsetzung von Applikationen verwendet worden? Welche potenziellen Lizenzrisiken, Open-Source-Lizenzen etc. stecken dahin? Also alles Themen, mit denen sich viele meiner Kunden in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch entsprechend auseinandergesetzt haben. Alles Themen, die wir jetzt gerade genau mit den Technologien adressieren.
Der dritte Bereich war ja Kundeninteraktion. Vielleicht noch einen kurzen Blick darauf. Was passiert da mit GenAI?
Was da natürlich in der Breite am stärksten, und ich denke mal, das ist keine große Überraschung, ist das ganze Thema Customer Experience im Sinne von Kundenschnittstellen, Chatbots, natürlich sprachliche Schnittstellen zu schaffen, um anderes Kundenerlebnis zu schaffen, Personalisierung anders abbilden zu können. Also da passiert sehr, sehr viel. Wir haben jetzt in letzter Zeit, gerade hier so im deutschsprachigen Raum, haben wir spannende Lösungen mit Audi Interactive umgesetzt, mit Smart in Europa und so weiter. Also das sind so typische Szenarien. Wir selber setzen es recht stark auch ein im Marketingumfeld, also Textgenerierung und Inhaltsgenerierung etc. Das sind natürlich Einsatzbereiche, wo du gerade mit GenAI viel machen kannst. Und wo es dann auch wieder spannend ist, wenn diese Modelle ein Stück weit deinen Jargon sprechen. Also gar nicht unbedingt sich so anhören wie jedes andere Modell so ungefähr.
Wie kriegst du das hin? Ich meine, wir haben schon ein paar Sachen besprochen, aber vielleicht nochmal konkret in eurem Fall.
Konkret kriegst du es hin, indem du diese Modelle sowohl mit Mechanismen, wie wir sie besprochen haben, mit Retrieval Augmented Generation, ihnen zusätzlichen Kontext aus deinem Sprachgebrauch, aus deiner Sprachwelt, aus deiner Portfoliowelt entsprechend mitgibst bei der Interaktion oder eben auch da, wo du bestimmte Dinge relativ stabil, aber immer wiederkehrend sozusagen nutzen möchtest mit diesen Sprachmodellen wirklich dann eben auch in einem Tuning im Sinne von Knowledge oder von Skills entsprechend nachtrainierst.
Okay. Das waren jetzt so drei Bereiche und einige interessante Anwendungsfälle. Vielleicht gucken wir noch mal ein bisschen allgemeiner auf den Status von GenAI, weil ich finde, das ist gerade auch nach wie vor eins der großen Themen. Du hast ja erwähnt, ihr habt ein paar Anwendungen, die schon sehr lange im Einsatz sind, die sich aber sicherlich jetzt nochmal geändert haben mit den neuen technischen Möglichkeiten, den neuen Möglichkeiten von LLMs etc. Und auf der Anwenderseite, auf der Kundenseite, haben wir jetzt ja eigentlich so seit 2 Jahren, ein bisschen mehr als 2 Jahren, ja jetzt das ganze Thema ChatGPT als sehr sichtbares. Und ich fand, es hat doch... Es gab jetzt sehr lange viele Versuche. Man hat eigentlich doch eine ganze Weile gebraucht, sich da eigentlich ranzutasten, hatte ich so den Eindruck, an das Thema Prototypen umzusetzen. Was eigentlich fehlte, war jetzt auf zumindest auf etwas größerer Front eine wirklich operative Umsetzung. Das skalierte in der Organisation, wo jetzt auch größere Sachen kommen. Wie siehst du den Stand? Kommt das jetzt oder bleiben wir da quasi hängen, haben nur Prototypen und irgendwann wird das so ein bisschen beerdigt, das Ganze. Das ist jetzt nicht glaube, aber trotzdem, wo siehst du das?
Also ich meine, ich glaube, wir beiden sind alt genug, als dass wir einige große Technologie-Hypes und Cycles miterlebt haben. Und Ich sage jetzt mal, GenAI ist aus meiner Sicht durchaus etwas anders. Aber gewisse Aspekte sind natürlich da. Der große Hype, der relativ genau vor 2 Jahren losgegangen ist, so vor 1,5 Jahren, so die absolute Spitze, oh, wir müssen jetzt alle was machen. Ich weise in diesen Diskussionen immer wieder gerne auf eine uralte IBM-Werbung. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Wir haben so in den späten 90ern haben wir Fernsehwerbungen noch gemacht und dann saßen zwei graue Geschäftsherren in einem Schwarz-Weiß-Video da. Der eine hat Zeitung gelesen und sagt auf einmal so völlig verträumt, wir müssen ins Internet. Und der andere fragt, warum? Und dann sagt er, steht da nicht. Ja, also ein Stück weit war ja der Anfang von GenAI total ähnlich. Also es war, wir müssen jetzt alle was mit GenAI machen. Die Vorstände haben es auf ihre Agenda geschrieben und haben beauftragt, ihr müsst jetzt guckt erstmal. Und dann wurden die Use-Case-Sammlungen gemacht und dann wurden ein paar ausgesucht und die haben wir umgesetzt. Und ja, jetzt haben wir auch einen Haken dran, jetzt haben wir GenAI gemacht. Aber genau wie du sagst, wo sich einige dann doch schwer getan haben, ist, aus dem einzelnen Use-Case in die Skalierung zu kommen. Nicht nur in die Skalierung, sondern auch in die Profitabilität. Weil ja, ich kann viele Dinge mit diesen Technologien entsprechend sinnvoll umsetzen. Aber ob es sich nachher rechnet, da kommen dann genau die Dinge zum Greifen für mich, die wir in den Folgen besprochen haben. Also wenn ich Gen-AI-Szenarien habe und Use-Cases, in denen ich nachher sehr, sehr große Anzahl von Interaktionen mit dem Modell mache, dann ist es sehr wichtig, dass ich mir Gedanken darüber mache, wie groß ist dieses Modell, also wie hoch sind die Kosten für die Ausführung, für die Inference mit diesem Modell? Wie viel Kontext muss ich dem jeweils unterschieben, wenn ich das pro Tokens bezahle und so weiter? Also auch die Kostenseite der Skalierung zu betrachten, das ist eine Diskussion, die erlebe ich eigentlich so in den letzten 6 bis 12 Monaten vermehrt. Mit denjenigen, die früh ihre ersten Erfahrungen gemacht haben und die inhaltlich Erfolge erzielt haben, aber die gesagt haben, am Ende ist mein Business Case nicht so ganz aufgegangen. Governance. Wir haben uns über Governance unterhalten in einer Folge. Ein Stück weit ein unbeliebtes Thema, weil es ist ein, ich muss es tun. Ja, die wenigsten sehen da drin die Vorteile von Qualität. Aber auch da, in den ersten Diskussionen, wenn wir den Leuten gesagt haben, hey, ihr müsst euch vorbereiten, die Regulation steht im Raum, die Implementierung passiert jetzt. Ihr müsstet jetzt schauen, dass ihr die Weichen stellt. Bei den ersten Use Cases hat das noch keiner betrachtet. Aber auch da sehe ich eben in den Unternehmen gerade mehr und mehr Aktivität, sich jetzt dafür entsprechende Plattformen, Frameworks etc. zu schaffen. Also insofern, ich glaube, wir sind so wirklich an dem Übergang von, naja, inhaltlich haben wir es mal gezeigt und jetzt müssen wir mal gucken, da wo es uns echte aufzeigbare Mehrwerte bringt, müssen wir es skalieren und wiederholbar machen können und müssen es auch entsprechend der Regulation compliant halten.
Okay, aber dann siehst du es offensichtlich ähnlich wie ich. Ne? Wir sind nach wie vor an diesem Punkt, wo wir müssten. Das heißt also irgendwie jetzt viele Tests, viele Dinge. Also würdest du die Prognose wagen, wir sind ja am Ende des Jahres, man kann ja mal prognostizieren für 2025, dass das Jahr der Umsetzung wird? Werden wir jetzt viele Dinge sehen, die dann auch wirklich live gehen?
Absolut und sehen wir jetzt schon. Also ich sag mal, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, war ja ein Stück weit auch retrospektiv auf die letzten 6 bis 12 Monate bezogen. Also wir haben eine große Reihe an Kunden, an Partnern, viele Partner, die anfangen, unsere Technologien in ihre Produkte zu verbauen, um darüber dann AI-Möglichkeiten anzubieten in ihren Lösungen. Wir haben Kunden, die vom Kunden zum Partner werden. Schöne Geschichte ist die ABP aus Österreich. Ein Unternehmen, das sich auf Patentberatungen eigentlich spezialisiert hatte. Also eher, ich sage jetzt mal, Anwaltsservices angeboten hat und die in dieser Technologie die Chance gesehen haben, diese Dinge viel effizienter zu gestalten und daraus sogar einen softwarebasierten Service zu generieren. Also wirklich vom Kunden zum Servicepartner zu werden. Also ich sehe sehr viele Bereiche, in denen diese Technologie sowohl in den Unternehmen und ich sage mal, unsere internen Implementierungen sind das beste Beispiel dafür, wirkliche Mehrwerte und Kosteneinsparungen bringen. Und ich sehe eben auch die ersten Szenarien, in denen daraus neue Geschäftsideen und auch Diversifizierungen in bestehenden Unternehmen passieren.
Es gibt ja noch die Sichtweise, dass das ja irgendwie aufgehen wird in das alltägliche Tun quasi, dass man es eh nicht mehr so richtig sieht. glaube, so sicherlich Integration in Office-Produkte spielt da eine Rolle, dass man dann irgendwann das sowieso für selbstverständlich erachtet, dass dann gar nicht mehr so speziell ist. Aber momentan muss man sich natürlich irgendwie auch noch rechtfertigen, noch zeigen, dass es eben die Effizienzvorteile wirklich bringt.
Ich glaube, das war auch da eigentlich wieder eine alte Diskussion. Also ich habe sie oft genug geführt in meinen fast 30 Jahren in der IT. Build or buy. Also ich glaube, dass es eben da Sinn macht, wo ich mit AI, mit Gen AI Mehrwerte schaffe, die sehr differenzierend sind für mich, für mein Unternehmen, für mein Portfolio etc., ich sehr wohl in den Gedankengang kommen sollte, ich baue da etwas selber. Ich baue mir entsprechende Plattform-Toolsets etc. auf, um diese Technologie umzusetzen. An anderer Stelle, Fertigungstiefe, macht das Sinn? Wenn ich etwas nutze, wenn ich eine HR-Software nutze, macht es keinen Sinn, dass ich HR-Lösungen, AI-basierte HR-Erweiterungen baue für mein Unternehmen, sondern dann erwarte ich das vielleicht viel eher vom Softwarelieferanten, vom Servicelieferanten etc. Also ich glaube, das ist eine klassische Diskussion, die kennen wir aus anderen Umfeldern und auch da sehen wir jetzt wirklich die Weichenstellung der letzten 12 Monate mehr und mehr greifen. Wir haben vor 2-3 Jahren auch unser gesamtes Geschäftsmodell sehr konsequent umgestellt und gesagt, hey, wir wollen stärker über Partner, sowohl im Sinne von Kundengeschäft über Partner, aber eben auch Lösungsgeschäft über Partner agieren und haben sehr viele Lösungen inzwischen mit Partnern, mit IBM-Technologie umgesetzt.
Ja, sehr schön. Vielen Dank. Das war doch eigentlich ein guter Ausblick fürs nächste Jahr, finde ich. Also wir haben in diesem Jahr darüber gesprochen. Heute haben wir ein paar schöne Anwendungsfälle nochmal gehört von euch intern. Das fand ich sehr hilfreich. Wir haben ja über Umsetzung gesprochen, gerade mit dem ganzen Thema Open Source, wo ich denke, das wird uns noch sehr stark bewegen in den nächsten Jahren, weil einfach die Wettbewerbsintensität ja wahnsinnig zunimmt. Ja, wir haben ja eben die großen, eher kommerziellen Anbieter und andere, die es eben Open Source bereitstellen und die sorgen natürlich für wahnsinnig Wettbewerb. Aber genau das Kostenthema wird dadurch natürlich auch mit adressiert und vielleicht auch dafür gesorgt, dass es eben überschaubarer bleibt und damit auch wieder besser für viele Use Cases. Wir haben über Governance gesprochen. Das war das übrigens die Podcast-Ankündigung auf LinkedIn, war die meiste Resonanz hatte. Also da, wo am meisten Diskussion war und die meisten Views. Also offensichtlich natürlich auch das Thema des Jahres irgendwie mit dem EU-AI-Act, der dann endlich einen Schritt weitergekommen ist und natürlich in den nächsten Jahren auch umgesetzt werden muss. Also auch da wird sicherlich einiges noch passieren und wird noch viel die Unternehmen bewegen. Und wir haben ja einmal den Überblick gegeben mit AI oder Gen AI im Unternehmenskontext, auch so ein bisschen die Anleitung. Also ich glaube, wir haben schon die richtigen Themen gehabt hier in dem Podcast. Insofern, ja, vielen Dank, Adi, für die Gespräche in diesem Jahr, für die tollen Podcasts mit dir, auch für den heutigen. Und dann hoffe ich mal, dass wir dich vielleicht auch im nächsten Jahr hier wieder begrüßen können als Gast.
Würde mich sehr freuen. Also es wird nicht an spannenden Themen mangeln, würde ich sagen.
Das denke ich auch. Das Thema wird uns auf jeden Fall bewegen. Adi, alles Gute für dich und ich sage dann nur bis bald.
Bis bald.